Kapitel 15. Nur drei Tische waren im Café Bianco besetzt. Unter den Gesichtern war kein Bekanntes. Nick atmete auf. Schon die gemeinsame Fahrt mit der U-Bahn war anstrengend gewesen, da Bryn ohne Punkt und Komma geredet hatte. Jetzt würden sie zusammen etwas trinken, Nick würde Bryns Cola bezahlen und dann nichts wie ab nach Hause. Als Sieben die nächste Quest bestreiten.
»War gestern komplett mit den Nerven fertig. Ich glaub, sie hat bei irgendeinem Kampf ziemlich Federn gelassen.«
»Von wem war da nochmal die Rede?« Nick fragte nach und erntete einen glühenden Blick.
»Hörst du mir denn gar nicht zu? Zoe, die Dicke aus der Siebten, hat geheult, dass ihr die Rotze übers Gesicht gelaufen ist.«
Bryn zog ein angeekeltes Gesicht.
»Dann hat Colin ihr was ins Ohr geflüstert und es war Ruhe.«
Colin schien seine Nase neuerdings in alles hineinzustecken. Eine Kellnerin mit drei Lippenpiercings nahm ihre Bestellungen auf. Zu Nicks Überraschung orderte Bryn ein Bier.
»Ich steh auf Bier, du nicht?«
gurrte sie. »Hm«, sagte Nick und sah zur Seite. Wie lange musste er hier sitzen, damit der Bote es als vollwertiges Date gelten lassen würde? Die 5 Minuten, die er bisher abgeleistet hatte, waren vermutlich zu wenig. Mist.
»Colin ist ein echt cooler Typ«, sagte Bryn in gespielter Nachdenklichkeit. »Beinahe so cool wie du, Nick.«
Nick entfuhr ein gequälter Seufzer, den er sofort durch ein breites Lächeln wettzumachen versuchte. Sie sollte sich wohlfühlen. Das war der Deal. Aber mal sehen, vielleicht fühlte Bryn sich auch auf Glatteis wohl. Er überprüfte noch einmal, ob sich unter den Gästen ein bekanntes Gesicht befand. Nein, also war es ein Versuch wert. »Ich wüsste wirklich gern«, sagte er langsam, »unter welchem Namen Colin spielt. Hast du eine Idee?«
»Ach, Nick«, sagte Bryn und legte eine heißfeuchte Hand auf seinen Arm. »Dafür bin ich nicht dumm genug.«
»Wie meinst du das?«
»Ich verstoße nicht gegen die Regeln. Es fliegt immer auf und dann wird's hässlich, weißt du doch.«
Nick widerstand dem Impuls, seinen Arm wegzuziehen. »Hier hört uns doch aber niemand.«
»Kann man nie wissen.«
Die Getränke kamen und Nick konnte seine Gliedmaßen unauffällig außer Reichweite bringen. »Was meinst du damit, es wird hässlich? Man fliegt raus. Das ist natürlich großer Mist, aber...«
»Warst du schon mal dabei, wenn sie einen Verräter geholt haben?« unterbrach ihn Bryn. »Ich nämlich schon. Sie haben ihn geholt und hingerichtet. Das passiert jedem, der sich auf Ortolans Seite schlägt.«
Sie nippte an ihrem Bier, ohne ihn dabei aus den Augen zu lassen. Nick senkte seinen Blick in die dunklen Tiefen seines Cola-Glases. »Weißt du, wer Ortolan ist?« fragte er. »Darüber können wir doch reden, oder?«
»Siehst du ein Feuer?«
Offenbar war sie nun völlig durchgedreht. »Feuer? Wovon redest du?« Statt einer Antwort zog Bryn einen zerknautschten Zettel aus ihrer Tasche.
»Ich hab die Regeln meistens bei mir, siehst du? Hier steht, mit den Spielern kannst du dich, während du spielst, an den Feuern austauschen.«
Sie zog ein Feuerzeug hervor, ließ ein Flämmchen herausspringen.
»Jetzt müssen wir nur noch spielen«,
flüsterte sie und fuhr mit ihrem Finger seinen Handrücken entlang. Das Gefühl war angenehm, solange Nick verdrängte, dass es von Bryn hervorgerufen wurde. Er schloss die Augen.
»Ich könnte mir vorstellen, dass Ortolan ein Magier ist«, wisperte Bryn nahe an seinem Ohr. »Oder ein Drache mit 3 Köpfen. Er ist auf jeden Fall sehr stark. Die Spieler im inneren Kreis bekommen eine spezielle Ausbildung, damit sie später eine Chance gegen ihn haben.«
Wäre nicht Bryns Haremsparfüm gewesen, hätte Nick sich vorstellen können, dass es Emily war, die seine Hand streichelte. Der Gedanke tat sofort weh, weil er ein Bild von Emily und Erik im Schlepptau hatte. Nick öffnete die Augen. Das Feuerzeug brannte immer noch und Bryn sah ihn voller Erwartung an. »Nein, ich küsse dich nicht.« »Naja, lassen wir uns überraschen«, sagte er laut und griff nach seinem Glas. Einen Moment lang wirkte Bryn verunsichert, doch sie fing sich sofort wieder.
»Was war heute mit Jamie los? Der ist vielleicht mit dem Gesicht rumgelaufen? Naja, sein Gesicht ist sonst auch kein erfreulicher Anblick, aber heute...«
Sie sah Nick verschmitzt an.
»Hat er dir gesagt, was sein Problem ist?«
Nein.
Ah, ich dachte, ihr wärt so eng miteinander. Ist gar nicht so, oder? Finde ich gut. Er ist echt nervig.
Sie soll sich wohlfühlen, wiederholte Nick. Wohlfühlen, die dämliche Kuh.
Ein Spieler ist er auch nicht. Hast du gesehen, dass er ständig mit Erik rumhängt? Colin nennt ihn immer Sushi. Ich habe ihm schon erklärt, dass Sushi eigentlich japanisch ist, aber er findet es trotzdem zum Totlachen. Angeblich ist Erik jetzt mit Emily zusammen, dieser langweiligen Ziege. Ehrlich, Colin sagt auch, er hat noch nie so eine Trantüte erlebt, kriegt nie den Mund auf und sieht immer aus, als wäre gerade ihr Meerschweinchen verendet.
Bryn lachte laut auf. Wohlfühlen. Sie soll sich wohlfühlen.
Ist wahrscheinlich Geschmackssache, wen man als Trantüte empfindet, sagte er und zwang ein Lächeln in sein Gesicht. Colin und mir gefallen meist ganz unterschiedliche Mädchen.
Diesmal blieb Bryn ihm eine Antwort schuldig. Nick vermutete, dass bei ihr der Groschen gefallen war, doch darum konnte er sich jetzt gerade nicht kümmern. Er hatte schwer an der Information zu kauen, dass Erik und Emily zusammen sein sollten. War das so? Wenn ja, woher wusste Bryn davon? Zu blöd, dass er sie nicht fragen konnte. Zu blöd, dass er versucht hatte, Emily für Erebos zu ködern. Es war zum Haare ausreißen.
»Ob wir gerade was Wichtiges verpassen?« murmelte er, als das Schweigen begann, unangenehm zu werden.
»Es ist immer etwas Wichtiges«, sagte Bryn. »Egal, wann du einsteigst oder aussteigst, irgendwas verpasst du auf jeden Fall. Mich macht es auch nervös. Hoffentlich geben sie nicht gerade jetzt den Termin für die nächsten Arena-Kämpfe bekannt.«
»Warst du beim letzten Mal dabei?«
Sie schürzte die Lippen.
»Kann es sein, dass du mich austricksen willst und mich nachher verpetzt? Du weißt doch, wie die Regeln sind. Wenn ich dir sagen würde, ich war da, ich habe zweimal gekämpft und ein Level gewonnen, dann wäre es gar nicht so schwer rauszufinden, wer ich bin. Oder wer ich nicht bin. Der Bote hat es mir erklärt, er versteht da keinen Spaß.«
»Ja, ja, schon gut.«
»Bist du eigentlich froh, dass ich dir Erebos gegeben habe?« fragte sie, ohne ihn anzusehen.
»Sicher, klar, es ist umwerfend.«
Betont langsam strich Bryn sich eine Haarsträhne hinters Ohr.
»Findest du es nicht manchmal unheimlich?«
»Höllisch unheimlich. Ach, geht so. Das soll ja so sein, glaube ich.«
»Ja.«
Sie drehte ihr Glas zwischen den Händen. Rechts rum, dann links rum und wieder rechts rum.
»Ich wünschte nur, ich würde verstehen, wieso es meine Gedanken lesen kann.«
»Gedanken lesen, das war übertrieben«, dachte Nick, während er mit der U-Bahn heimwärts fuhr. Bryn war an der vorigen Station ausgestiegen, nicht ohne ihn vorher an sich zu pressen und ihm einen Kuss knapp neben den Mund zu drücken. Das Spiel konnte keinesfalls seine Gedanken lesen, jedenfalls nicht alle. Wenn man von der unbegreiflichen Tatsache absah, dass es ihm für treue Dienste ein Hellfrost-Overshirt geschenkt hatte. Und es hatte mit ihm über Emily gesprochen, ohne dass er sie vorher je erwähnt hatte. Die Zugtüren fuhren zischend zur Seite und Nick stieg aus. Draußen war es dämmerig. Hoffentlich gab es zu Hause schon was zu essen. Großartig darauf warten konnte er keinesfalls. Er hatte Erebos schon viel zu lange vernachlässigt.
»Eine 7, Sarios. Du hast meinen Auftrag erfüllt. Hier ist deine Belohnung.«
Der Bote richtet einen Knochenfinger auf eine Ecke des dunklen Gewölbes, in dem sie sich befinden. Es erinnert an den Keller der Schenke zum letzten Schnitt, ist aber enger und wirkt, als wäre seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Spinnweben ziehen sich zwischen den Mauerbögen, in den Ecken wachsen kleine grünliche Pilze. An dem vom Boten bezeichneten Platz findet Sarius ein neues Schwert und hohe Stiefel mit metallenen Spitzen. Das Schwert schimmert golden. Fast hat Sarius den Eindruck, dass ein Lichtschein davon ausgeht.
»Danke.«
»Ich danke dir. Gibt es Neuigkeiten, die du mir berichten möchtest?«
Sarius zögert. Von Jamies Plänen mit Mr. Watson wird er nichts sagen, auf keinen Fall. Ob er den Drohbrief mit den Grabsteinen erwähnen soll? Besser nicht. Er kramt etwas aus seiner Erinnerung, das ihm sowohl Jamie als auch Bryn erzählt haben. Angeblich hat ein Mädchen namens Zoe letztens die Nerven verloren. Viel habe ich davon aber nicht mitbekommen.
»Mich würde mehr interessieren, was Erik Wu treibt«, sagte der Bote. »Ich wäre erfreut, wenn du seinem Tun größere Aufmerksamkeit schenken könntest. Nach allem, was ich erfahren habe, ist er uns nicht wohlgesonnen. Und nun geh.«
Mit gemischten Gefühlen schlägt Sarius den Weg nach draußen ein, der durch einen röhrenartigen Gang aus dem Keller hinausführt. Er hat absolut keine Lust, Erik dabei zuzusehen, wie er an Emily klebt. Was denn noch alles? Er ist mit Bryn ausgewiesen. Das war schlimm genug. Der dunkle Gang wird breiter, endet an einer von Fackeln beleuchteten Wand mit einem offenen Tor, das ins Freie führt. Endlich, denkt Sarius und bleibt im selben Moment wie angewurzelt stehen. Die Wand. Er geht ein paar Schritte zurück, um sich zu vergewissern. Nein, kein Irrtum. Jemand hat ein Bild an die Wand gemalt, das beinahe die ganze Fläche einnimmt. Es erinnert an eine alte Wandmalerei, wie sie in Kirchen oft zu finden ist. Ein Fresko. Das Bild zeigt zwei Menschen, die an einem Tisch sitzen und die Köpfe zusammenstecken. Das Mädchen hat ein brennendes Feuerzeug in der einen Hand, die andere liegt auf der Hand des Jungen, der ihr gegenüber sitzt. Er ist sehr groß und sein langes, dunkles Haar ist zu einem Zopf zusammengebunden, der ihm auf den Rücken fällt. »Jemand muss ein Foto gemacht haben. Anders ist es nicht möglich«, denkt Sarius. »Und wir sehen aus wie ein Liebespaar.« Er wendet sich ab, stolpert durch das Tor ins Freie. Er fühlt sich seltsam nackt und bedroht. Dabei ist es nur ein Bild. Doch etwas in ihm fürchtet, dass dieses Bild in Lebensgröße eines Tages an der Schulmauer hängen könnte. Lord Nick hat einen Wunschkristall gefunden.
Geil, hat er gesagt, was er damit machen will?
Natürlich nicht, der ist ja nicht bescheuert. Der Haufen, der rund ums Feuer sitzt, besteht fast nur aus bekannten Gesichtern. Drizzle, Fenyel, Blackspell, Sapuyapu, Nurax und, wie ein Ehrengast mit etwas Abstand zu den anderen, Bloodwork. Der rubinrote Ring baumelt unübersehbar an einer Kette um seinen Hals und weist ihn als Mitglied des inneren Kreises auf. Die Abenddämmerung zieht in roten und blauen Streifen über den Horizont. Nicht lange und es wird dunkel sein. Sarius setzt sich zu den anderen ans Feuer und nimmt nebenbei zwei neue zur Kenntnis. Cheryl, die Dunkelelfin und eine Eins, Bracco, ein Echsenmann und eine Zwei. Sie halten sich im Hintergrund, während Drizzle und Blackspell ihre vampirische Konversation führen.
»Ich könnte den Wunschkristall echt gut gebrauchen. Die zwei, die ich bisher gefunden habe, waren Gold wert«, sagte Blackspell gerade.
»Halt den Mund«, unterbricht ihn Bloodwork. »Wir haben Anfänger hier. Die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen und euer Gewäsch verwirrt sie bloß, klar?«
»Sicher. Seit wann bist du denn so fürsorglich, Blood?«
»Geh dich nichts an«,
sagt der riesige Barbar. Er trägt einen neuen Helm, der sein Gesicht bis zur Nase verdeckt und dessen schräge Sehschlitze ihn dämonischer aussehen lassen denn je.
»Halt dich einfach an das, was ich sage. Es wird schon viel zu viel geredet. Der Bote ist nicht erfreut.«
»Oh, der Bote ist nicht erfreut«, spöttelt Blackspell. »Wär ich auch nicht, wenn ich so ein gelbäugiges Gerippe wär.«
Bloodwork richtet sich ein Stück auf und greift nach seiner Axt, doch dann scheint er es sich anders zu überlegen.
»Ich kenne ein paar Idioten, die sich dauernd um Kopf und Kragen labern. Und jetzt kenne ich einen mehr.«
»Oh, ich hab so Angst«, sagt Blackspell.
Das Gespräch geht Sarius auf die Nerven, genauso wie die Tatsache, dass offenbar jeder schon einmal einen Wunschkristall gefunden hat, bloß er nicht.
»Haben wir endlich einen Auftrag oder lungern wir hier nur rum?«
»Endlich einer, der die richtige Einstellung hat«, sagt Bloodwork. »Wir warten auf eine Nachricht. Es kann nicht mehr lange dauern.«
Doch die Nachricht blieb aus. Stattdessen brechen bis an die Zähne bewaffnete Orks aus den Büschen. Sie sind deutlich in der Überzahl und sie haben die Überraschung auf ihrer Seite. Sarius springt auf und lässt sein Goldschwert kreisen. Er metzelt 3 Orks nieder, ohne auch nur einen Kratzer abzukriegen. Bloodwork tobt wie ein Berserker und zerlegt seine Feinde in Einzelteile. Drizzle arbeitet neuerdings mit Feuerzauber. Schlimm erwischt es einen der Neuen, Bracco. Er hat eine scheußlich blutende Wunde am Kopf und liegt regungslos am Boden. Sarius' Klinge singt, wenn er sie herumwirbelt. Noch nie war Kämpfen so schön. Er fühlt sich stärker, geschickter und leichtfüßiger, seit er eine 7 ist. Es ist ein Fest. 6 Orks tötet er, bis der Sieg bekannt gegeben wird, und er bleibt unversehrt wie nie zuvor. Das stellt auch der Bote zufrieden fest, als er kurz danach auftaucht.
Sarius, du bewährst dich. Ich belohne dich mit 50 Goldstücken.
Die anderen bekommen dies und das. Bracco, die blutende Echse, schleppt sich über orkische Leichenteile und wird vom Boten aufs Pferd gezogen.
Wer noch Kraft hat, soll sich auf die Suche nach entflohenen Schafen machen,
ordnet der Bote an.
Wir haben schon 4 tote Schäfer.
Mit diesen Worten gibt er seinem Pferd die Sporen und galoppiert davon, den schwankenden Bracco hinter sich auf dem Sattel.
»Ich geh Schafe suchen«, verkündet Sarius.
»Ich auch!«
»Ich auch!«
Sapoyapu und Nurax gesellen sich zu ihm. Beide 6. Das bedeutet, sie haben seit dem Arenakampf wieder ein Level dazu gewonnen, aber Sarius ist ihnen immer noch überlegen. Drizzle schlendert ebenfalls heran, wortlos. Sein blasser Vampirkörper überragt Sarius um mehr als einen Kopf.
»Bloodwork, bist du auch dabei?«
fragt er, weil der Barbar sich nicht rührt, sondern stumm in die Flammen des Feuers schaut.
»Blood?«
»Lass ihn«, sagt Drizzle. »Ist wahrscheinlich eingepennt.«
Sie laufen über Heideland. Der Abend ist schon weit fortgeschritten und die Sicht wird zunehmend schlechter. Aber es gibt kaum Hindernisse auf ihrem Weg und sie kommen schnell voran. Sarius würde sich gern mit den anderen unterhalten, zum Beispiel darüber, was das für eine Quest sein soll. Schafe suchen. Aber kein Feuer, kein Gespräch. In seiner Erinnerung flackert ein Feuerzeug auf. Er schüttelt sich. Sie laufen eine Hecke entlang, voller hellrosa Blüten. Die Farbe ist trotz der Dunkelheit gut erkennbar. Doch bevor Sarius sich gebührend wundern kann, entdeckt er etwas anderes. Etwas, das in der Hecke hängt und das die Blüten gänzlich in den Hintergrund treten lässt. Ein Toter. Wie auf ein unhörbares Kommando hin, bleibt die ganze Gruppe stehen. Erst jetzt bemerkt Sarius, dass auch Fenyel und Blackspell ihnen gefolgt sind. Dann sind sie immerhin zu 6, was angesichts der übel zugerichteten Leiche in der Hecke ein beruhigendes Gefühl ist. Der Tote hängt da, als wäre er zum Trocknen aufgespannt worden. Etwas hat an ihm gefressen, nein, es hat ihn fast aufgefressen. Kaum noch Fleisch an den Knochen. Am Boden unterhalb der Leiche liegt ein gebogener Stab. Hier haben wir einen der toten Hirten, denkt Sarius, und im gleichen Moment entdeckt er das erste Schaf. Ein kräftiges Tier mit schmutzig weißer Wolle, das unter einem dürren Baum grast. Die Erfahrung hat Sarius gelehrt, dass es Unsinn ist, den anderen den Vortritt zu lassen. Sein Schaf, seine Beute. Er wird es einfangen, wie der Bote verlangt hat. Nur sieht er keine umzäunende Weide, auf die er es zurückbringen könnte. Das Schaf grast seelenruhig weiter, während Sarius sich durch die hereinbrechende Dunkelheit anpirscht. Das ist gut, das macht die Aufgabe leicht. Im Näherkommen entdeckt er Seltsames, rote und braune Flecken in der Wolle, wie frisches und getrocknetes Blut. Sicher vom Hirten, denkt er, doch richtig begreift er es erst, als das Schaf ihn bemerkt und den Kopf hebt. Ein Kopf wie ein Albtraum. Das Schafsmaul ist breit und vorgewölbt, und nun zieht das Tier die Lippen zurück wie ein Hai vor dem Angriff. Entblößt nadelspitze metallische Zähne, die lang sind wie Steakmesser. Sarius, der nicht auf einen Kampf eingestellt war, hat noch nicht mal sein Schwert gezogen. Das holt er jetzt nach, während das Schaf auf ihn zurennt. Zwischen seinen Zähnen entdeckt Sarius einen Fetzen des Hirtenmantels. Der erste Schwertstreich geht ins Leere. Das Schaf hat einen Haken geschlagen und schnappt nach Sarius' linkem Arm.
Verdammt, er hat vergessen, den Schild von der Schulter zu nehmen. Seine ganze linke Seite ist ungedeckt. Hinter sich hört Sarius die ersten Schwerthiebe. Außerdem zirrende Schläge, die von Sapoyapus Axt herrühren könnten. Es müssen weitere Schafe aufgetaucht sein, doch zum Nachsehen bleibt keine Zeit. Sein eigenes Horrorschaf verlangt Sarius ganze Konzentration. Es ist so schauderhaft schnell und sein Gebiss so angsteinflößend, dass er kaum den Blick davon wenden kann. Endlich findet ein Schwerthieb sein Ziel, doch er schneidet nur durch Wolle. Wieder geht das Schaf auf seine linke, ungedeckte Seite los. Sarius wehrt ab, schlägt nach dem Tier und trifft immerhin eins seiner Ohren, das zu bluten beginnt. Doch er merkt, er kann sich nicht konzentrieren. Die Skorpione, die Orks, die Trolle, sie alle haben ihn nicht so aus dem Gleichgewicht gebracht, wie dieses bizarr aus der Art geschlagene Schaf. Schon greift es wieder an. Blut läuft ihm von seinem verletzten Ohr ins Maul und glänzt auf dem stählernen Gebiss. Weil Sarius es nicht mehr sehen will, weil er es einfach nur weghaben will, in der Hoffnung, dass es ihn nicht bis in seine Träume verfolgen wird, wirft er jetzt seine Strategie über Bord. Er läuft dem Tier entgegen und bohrt ihm das Schwert in die Brust. Die spitzen Zähne schnappen nur knapp an seiner Hüfte vorbei. Er zieht das Schwert heraus, stößt es wieder in den Schafskörper, noch einmal und noch einmal. Leises Singen in den Ohren verrät ihm, dass er verletzt ist, wenn auch nur leicht. Das Schaf schwankt, aber es stirbt nicht. Weil es kein Schaf ist, begreift Sarius, sondern ein Monster, ein Höllenvieh, ein Dämon. Er hebt sein Schwert so hoch er kann und gräbt es in den Nacken des Tiers. Drei Schläge braucht er, bis der Kopf ins Gras rollt. Ihm ist übel. Er wünscht sich, der Kadaver würde einfach im Erdboden versinken, spurlos. Doch rund um ihn versickert Blut in der Erde. Es klebt auch an der goldenen Klinge seines Schwerts. Blut und Schafwolle. Eine neue Welle von Ekel überrollt ihn, und als könne er ihn auf diese Weise bekämpfen, drischt Sarius noch einmal auf den Schafskörper ein, mit aller Kraft, und dann immer wieder, als würde er sich dadurch auflösen. Als Sarius sich abwenden will, sieht er es. Grünes Funkeln, irgendwo zwischen den Rippen seines geschlagenen Gegners. Er überwindet seinen Widerwillen und bückt sich, greift in den Körper hinein und holt einen großen Stein heraus, der von innen her leuchtet. Endlich! Blitzschnell sieht er sich um, nicht nach weiteren Schafen, sondern danach, ob einer der anderen Kämpfer etwas bemerkt hat. Nein. Sie sind alle noch in ihre Scharmützel verwickelt. Er lässt den Stein in seinem Inventar verschwinden. Das Hochgefühl über den Fund vertreibt die letzten Reste seines Ekels. Auch Drizzle hat seinen Kampf bereits beendet. Systematisch zerlegt er sein geschlachtetes Schaf in Einzelteile. Vergebens, wie Sarius voller Genugtuung bemerkt. Blackspell und Nurax kämpfen noch. Sie teilen sich einen Gegner, während Sapoyapus sich ein pechschwarzes Schaf allein mit seiner langen Axt vom Hals hält. Hinter ihm am Boden liegt eine reglose Dunkelelfin. Fenyel. Hat es dich endlich erwischt, denkt Sarius hämisch. Das kommt davon, wenn man sich immer vordrängeln muss. Ein fadendünner Streifenrot ist auf Fenyels Schärpe geblieben. Mehr nicht. Der Verletzungston muss mörderisch sein. Einen flüchtigen Moment lang denkt Sarius an seine Heilkräfte, die er seiner Artgenossin keinesfalls zukommen lassen wird. Sapoyapu, dem würde er helfen. Vielleicht. Aber nicht dieser dämlichen Schnepfe. Er dreht sich weg, beobachtet Drizzle und Nurax, die ihrem Schaf den Rest geben. Endlich, er kann es kaum erwarten, dass der Bote auftaucht. Er wird seinen Wunschkristall einlösen. Wer weiß, wie viele Level er dafür kriegt. Pünktlich mit dem letzten Atemzug des letzten Schafes hört er Hufschläge.
»Ich beglückwünsche euch. Das war keine leichte Aufgabe«, sagt der Bote zur Begrüßung.
»Kleinigkeit«, erklärt Drizzle.
»Nun, dann sollte eine Kleinigkeit für dich als Belohnung auch genügen. 3 Einheiten Rattenfleisch für Drizzle.«
Sarius kommt aus seiner Schadenfreude gar nicht mehr heraus. Erst Fenyel, jetzt Drizzle. Besser könnte es nicht laufen.
Sapoyapu, als Belohnung werde ich deine Ausrüstung verbessern.
fährt der Bote fort und überreicht dem Zwerg eine Art Wikingerhelm aus schwarzem Metall mit rot schimmernden Hörnern. Angeblich beherrscht das Ding blitzsauber. Einer nach dem anderen erhalten sie Gold, Tränke oder Waffen. Sarius fasst der Bote als Vorletzten ins Auge.
»Dir verstärke ich den Feuerzauber, Sarius. Von nun an kannst du nicht nur Feuer entzünden, sondern auch damit kämpfen. Aber die größte Belohnung hast du dir selbst errungen, nicht wahr?«
Sarius schweigt unbehaglich. Eigentlich wollte er vor den anderen nichts über seinen Fund des Wunschkristalls ausplaudern, doch davon scheint der Bote nichts zu halten.
»Ja«, sagt Sarius schließlich. »Gut, dann überlege dir einen Wunsch für deinen Kristall.«
Zuletzt wendet der Bote sich an Fenyel.
»Willst du sterben oder mir folgen?«
Zögernd hebt sie den Kopf.
»Dir folgen?«
»Das dachte ich mir. Dann komm.«
Er hebt sie mit einem Ruck hinter sich aufs Pferd und sie galoppieren davon, ohne dass er sich noch einmal umdreht.
»Und mein Kristall?« will Sarius fragen, aber dafür ist es schon zu spät.
Enttäuscht stellt er sich zu den anderen ans Feuer.
»Sari hat einen Wunschkristall gefunden und sagt kein Wort. Schüchtern, wie?«
lästert Drizzle.
»Ich habe noch nie einen gefunden«, klagt Sapu-Yapu. »Was mache ich falsch?«
»Du musst deinen toten Gegner ziemlich verhackstücken«, erklärt Sarius. »Unappetitlich, ich weiß. Ist auch mein erster Wunschkristall. Einmal hätte ich fast einen gehabt, aber Leland, der Arsch, hat ihn mir vor der Nase weggeschnappt.« Ganz so ist es zwar nicht gewesen, aber egal. Leland ist ein Arsch. Das jedenfalls ist die reine Wahrheit.
»Was wirst du dir wünschen?« will Blackspell wissen.
»Weiß ich noch nicht. Und außerdem binde ich es nicht ausgerechnet dir auf die Nase.«
»Zeigst du ihn mal her?«
Nurax streckt seine Werwolfspranke aus, was Sarius unwillkürlich einen Schritt zurückweichen lässt.
»Vergiss es!«
Das Gespräch versiegt. Sie stehen ums Feuer herum und warten.
»Vielleicht gehe ich jetzt einfach schlafen«, sagt Sapu-Yapu plötzlich. »Ich bin todmüde.«
Nun, als Sapu-Yapu es ausspricht, bemerkt Sarius seine eigene Müdigkeit, als wäre sie ein Tier, das gerufen wurde und den Kopf hebt. Aber er wird nicht schlafen gehen, bevor er nicht weiß, was er mit seinem Wunschkristall anfangen kann.
»Du verpasst doch alles, wenn du jetzt aufhörst«, sagt Nurax. »Die coolsten Quests gibt es immer nachts.«
»Das hilft mir nichts, wenn ich einpenne und sie mich abschlachten«, gibt Sapu-Yapu zurück. »Ehrlich, Leute, ich bin fertig für heute.«
Kaum hat Sapu-Yapu seinen Satz beendet, tauchen zwei der Gnome aus dem Gebüsch auf, hektisch wie immer.
»Alarm! Ortolan hetzt uns neue Monster auf den Hals! Sie überfallen die Schmiede im Süden! Wir brauchen Verstärkung! Folgt uns!«
Drizzle läuft sofort los, Nurax gleich hinterher. Blackspell lässt Sarius nicht aus den Augen. Worauf wartet er? Auf eine günstige Gelegenheit, ihm den Wunschkristall zu klauen? Vorsichtshalber zieht Sarius sein Schwert, woraufhin der Vampir sich abwendet und den anderen nachsetzt.
»Kommst du wirklich nicht mehr mit, Sapu-Yapu?«
Sarius und der Zwerg sind die beiden Letzten, die noch am Feuer stehen.
»Nein, sorry. Ich kann kaum noch aus den Augen schauen, und ich habe echt Angst, dass eines dieser Monster mich alle macht. Vielleicht sehen wir uns morgen, ja?«
Sapu-Yapu trollt sich in Richtung Rosenhecke, deren Blüten auch in der Nacht hell leuchtende Punkte in der Landschaft sind. Sarius sieht ihm bedauernd hinterher. Schade, Sapu-Yapu kann er richtig gut leiden. Im Unterschied zu den anderen Knallköpfen, denen er jetzt wohl oder übel folgen muss. Er läuft los. Die anderen machen jede Menge Lärm. So schnell wird er ihre Spur nicht verlieren. Wenn er sich ein bisschen beeilt, holt er sich vielleicht sogar noch ein. Ein heiserer Schrei lässt ihn zusammenzucken. Am nächtlichen Himmel entdeckt er einen goldenen Fleck, der Kreise zieht wie ein riesiger fliegender Stern. Beim nächsten Schrei begreift er, dass es der goldene Falke ist und duckt sich instinktiv.
»Keine Sorge, er ist nicht auf der Jagd.«
Sarius schreit erschrocken auf. Vor ihm steht der Bote und winkt mit seiner knöchernen Hand. Winkt ihn zu sich.
Was ist dein sehnlichster Wunsch, Sarius? Du hast einen der magischen Kristalle gefunden. Verwende ihn klug. Was wünschst du dir?
So viel ich kriegen kann, denkt Sarius. Er sieht zu seinem Gegenüber auf, direkt in das gelbe Licht seiner Augen. Können es zum Beispiel mehrere Level sein? Oder ein Platz im inneren Kreis? Der Bote lächelt.
Ein Platz im inneren Kreis gehört zu den Dingen, die man erringen muss. So wie die Liebe eines Menschen oder das Vertrauen eines Freundes. Doch abseits solcher Wünsche ist vieles möglich. Wahrscheinlich mehr, als du dir vorstellen kannst.
In Sarius arbeitet es. Er hat einen Wunsch frei, wie im Märchen. Nur die Fee ist sehr hässlich ausgefallen.
»Vielleicht hat Nick Dunmore ein Anliegen«, schlägt der Bote vor. »Ein besonderes Anliegen.«
Nick Dunmore würde gern zum Chemiegenie mutieren, denkt Sarius bitter. Er würde gern ohne Aufwand lauter Bestnoten in seinen Prüfungen schreiben. Aber das gehört vermutlich auch zu den Dingen, die man erringen muss. Wenn er ehrlich sein soll, ist das aber gar nicht sein größter Wunsch. Denn vor allem ist da Emily. Tja, nur das klappt eben leider nicht. Emily soll sich in Nick verlieben. Das hat der Bote ja schon im Vorhinein ausgeschlossen. Aber vielleicht klappt es umgekehrt. Wenn man sich das Entstehen einer Liebe nicht wünschen kann, dann möglicherweise das Ende einer Liebe? Soll Sarius es wagen? Er zögert. Es ist nicht richtig. Es wird sowieso nicht klappen. Vielleicht doch besser etwas Einfaches nehmen? Nein. Nick Dunmore wünscht sich, dass Emily Carver sich von Eric Wu trennt. Er wünscht sich, dass die beiden kein Paar mehr sind. Schweigen. Der Bote legt in einer nachdenklichen Geste seine langen Finger ans Kinn. »Na? Na? Sag schon, dass du das nicht kannst.« Der Bote regt sich nicht. Denkt er nach? Nein, das dauert zu lange. Außerdem wird alles dunkler, noch dunkler. Warum? Ist etwas kaputt gegangen? Bitte, nein, nicht ausgerechnet jetzt. Sarius versucht wenigstens sich selbst zu bewegen, aber auch das ist nicht leicht. Als würde er durch Sirup warten. Als Sarius schon nicht mehr daran glaubt, antwortet der Bote endlich.
»Emily Carver, sagst du. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass Emily Carver und Eric Wu kein Paar mehr sind.«
Die Worte des Boten lösen in Sarius eine wahre Sturzflut von Gefühlen aus. Allen voran Ungläubigkeit, gefolgt von triumphaler Freude, in deren Schatten sich das schlechte Gewissen verbirgt.
»Wirklich?« »Warte ab, Sarius. Und nun geh, die anderen sind dir bereits weit voraus.«